Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Donald Trump wird ja heute den Amtseid schwören unter den wachsamen Augen der reichsten und vielleicht auch einflussreichsten Männer der Welt, zum Beispiel Elon Musk.
This victory is the start, really. What matters going forward is to actually make significant changes and set the foundation for America to be strong for a century, for centuries, forever.
So. Thank you, Elon.
Also, das soll der Anfang sein der wiedererstarkten Weltmacht USA. Großes will man bewegen. Ja, mit welcher Ideologie im Gepäck? Worauf fußt die neue Macht und was ist ihre Vision? Thema gleich hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Heute ist ja Inauguration Day. Donald Trump wird Präsident, J.D. Vance sein Vize und auf der VIP-Tribüne sind dann Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook von Apple, Sundar Pichai von Google, Sam Altman von OpenAI und Shou Chew von TikTok, also die Weltelite der Tech- und Social-Media-Milliardäre. Und wie die ticken, das wird jetzt nach und nach immer klarer. Elon Musk verkündet seit langem ja schon auf X, dass er große Teile des Staates abschaffen will. J.D. Vance hat enge geschäftliche und weltanschauliche Verbindungen zum Silicon Valley-Milliardär und rechten Ideologen Peter Thiel. Was das alles bedeutet, woher das kommt, das will ich mit Kompressor-Redakteur Hartwig Fenz besprechen, der sich intensiv mit dieser Silicon Valley-Ideologie beschäftigt. Hallo.
Hallo.
Ja, Hartwig, fangen wir mit Musk an. Der mischt ja intensiv sogar in den deutschen Wahlkampf sich ein. Reichster Mann der Welt, Visionär, aber eben auch für manche oder für viele ein abgedrifteter Verrückter. Also wie würdest du die Gedankenwelt hinter seiner Vision beschreiben?
Ja, die Gedankenwelt ist ja schon seit längerem gedriftet mit seiner Twitter-Übernahme und dem Sperrfeuer, was er da so proklamiert. Freie Rede, im Prinzip Loslösung oder Entfesselung von Hassrede. Ja, das hat sich ja so einigermaßen geswitcht durch Corona oder nach Corona bei ihm und dann eingestiegen bei Trump. Verficht natürlich seine Anti-Immigrations-Politik. Und die soll ja diese Behörde DOGE übernehmen, die den Staat klein macht. Die Ideologie geht aber ein Stück weiter noch, was jetzt nicht so viel thematisiert wird politisch, ist eben diese Kolonisierung des Weltraums, dieses multiplanetare Leben, was er anstrebt und auch so eine Überwindung des Menschen oder die Transformation zu einem höheren Wesen, höherer Intelligenz durch Neuralink oder auch durch seine KI-Firmen.
Und dann gibt's ja eben auf der politischen Seite J.D. Vance, den neuen Vizepräsidenten, der ja etwas im Hintergrund im Moment der Aufmerksamkeit gerutscht zu sein scheint, aber natürlich dort weitermacht. Und der hat seine beruflichen Wurzeln eben auch im Silicon Valley.
Ja, genau. Und Vance steht für den Einfluss des Netzwerks eines der wichtigsten oder wenn nicht dem wichtigsten Ideologen im Silicon Valley, nämlich Peter Thiel. Und ist von Thiel mit Geld unterstützt worden, hat selbst Startups gehabt, hat in seiner Firma gearbeitet, auch für seinen Wahlkampf natürlich Geld gekriegt. Thiel ist ja nicht nur Unternehmer, sondern schreibt regelmäßig auch so philosophisch, politisch, religiöse Essays. Und darin vertritt er eine so postdemokratische, relativ düstere Ideologie, die den Staat im Prinzip oder die Republik abschaffen will zugunsten von so einem Privatstaat.
Das bleibt zunächst mal noch ein bisschen kryptisch natürlich. Kommen wir noch genauer gleich drauf, was die Fraktion des Silicon Valley angeht. Deren Philosophie wird ja unter diesem Schlagwort rechtslibertär verortet. Vielleicht noch, dass wir das nochmal klarkriegen, was das genau bedeutet.
Ja, rechtslibertär ist für mich eigentlich ein bisschen zu schwach und zu blass als Begriff. Da hat der New York Times Kolumnist Ezra Klein einen besseren, nämlich den Begriff reaktionärer Futurismus geprägt. In den 90ern schon haben die marxistischen Denker Richard Barbrock und Andy Cameron den Begriff die kalifornische Ideologie verfasst. Ein sehr einflussreicher Begriff und Text. Sie haben da beschrieben, dass das Silicon Valley immer schon so eine reaktionäre Komponente hatte, immer schon die technologische Vorherrschaft der USA anstrebende Fraktion. Entfesselter Cyberkapitalismus, eben dieses libertäre Denken von rechts. Im Kontrast zu der viel geläufigeren Version vom globalen Dorf und der Verbrüderung der Menschheit. die Leitfigur in jüngerer Zeit für diesen rechten Libertarismus oder reaktionären Futurismus ist Marc Andreessen, eine Ikone der Internet-Geschichte, hat mit Netscape den ersten massentauglichen Webbrowser entwickelt, ist jetzt danach Risikokapitalist geworden und jetzt so als Vordenker aktiv schon seit langem, hat das sogenannte Techno optimistische Manifest veröffentlicht. Das ist so ein Schriftstück mit drohendem Unterton, das so Dominanz und Herrschaft, das den Menschen als technologisches Raubtier beschreibt, Technologie sowieso, das höchste Streben der Menschheit, geopolitischer Kampf mit China und überhaupt so ein ungehemmter Maskulinismus. Und das Silicon Valley ist relativ ungehemmt und einfach zu dieser Mentalität umgeschwenkt, was wir hier von Mark Zuckerberg zu hören kriegen.
The kind of masculine energy, I think, is good. And yeah. Obviously, you know, society has plenty of that, but I think corporate culture was really like trying to get away from it. And I do think that there's just something, it's like, I don't know, all these forms of energy are good. And I think having a culture that like celebrates the aggression a bit more has its own merits.
Also Aggressivität, Männlichkeit, das ganz andere vom guten Silicon Valley von früher.
Mhm. Gut, dann haben wir natürlich jetzt eine Menge Einflussfiguren sozusagen und die entsprechenden Tendenzen und Ideologien, die das beeinflusst. Woher würdest du sagen, kommt dieses Denken, das man ja schon als reaktionär in Teilen zumindest bezeichnen muss? Und vor allem, warum ist jetzt sozusagen der Moment für dieses Denken? Warum verfängt das bei den Wählern? Warum gelingt es jetzt, diesen Einfluss zu bekommen?
Ja, der Zeitgeist tickt ja sowieso schon seit längerem nach rechts und so anti-woke, so von der Tendenz her. Und die Trump-Wahl hat das ja auch bestätigt, wie die Leute auch postdemokratisch denken, wie die Demokratie an sich jetzt auch kein Idealbegriff mehr ist. Auch die gesamte wirtschaftliche Lage, die Mentalität der Leute in den Abgehängten, die man viel als abgehängte Bürger auch bezeichnet hat, die ganze Mager-Ideologie. Das Denken im Silicon Valley oder von Andreessen, das kommt, oder da ist ein zentraler Begriff, die technokapitalistische Maschine, die so in aller Ewigkeit bestehen bleiben soll, noch beschleunigt werden soll. Beschleunigung ist der Zentralbegriff des sogenannten Akzelerationismus. Das ist ein Begriff, der aus so einer düsteren Philosophie von dem britischen Philosophen Nick Land kommt. Der ist so eine Art dunkler Popstar gewesen und selbst bezeichneter Sith-Lord der Philosophie, hat diesen Begriff des Beschleunigungstheorie geprägt und den Akzelerationismus, der hat eine längere Geschichte gemacht und ist dann eigentlich gebrandet gewesen als Begriff des Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus. Der Attentäter von Christchurch hat ihn in seinem Manifest benutzt und Land selber ist dann zum Rechtsextremismus auch gedriftet, hat den Text The Dark Enlightenment geschrieben. Der Text setzt sich auseinander mit der Philosophie des rechten reaktionären Denkers Curtis Yarvin. Der plädiert wiederum für so einen Putsch, für die Beseitigung der Republik durch eine Monarchie oder so eine Art Privatstaat. Und dieser Begriff Akzelerationismus ist jetzt eben zentral im Denken von Andreessen und so weiter. Das ist ein im Prinzip rechtsextremer, postdemokratischer Begriff. Und da gibt es von Leuten wie Vance Andreessen und dem Milieu, für das sie stehen, eben keine Abgrenzung mehr gegen diese Art von rechtsextremistischem Denken.
Also den Ideologien stehen die Türen offen. Dennoch würde ich auch mal behaupten, dass zwischen Musk, Bezos, Zuckerberg und diesem Begriff Rechtsterrorismus dann schon noch ein sehr, sehr großer Schritt wäre, also eine Lücke dazwischen ist. Sieht es wirklich so düster aus, vielleicht als Abschluss deiner Einschätzung?
Ja, es geht ja vor allen Dingen um die Nichtabgrenzung, was man so als rechtsoffen bezeichnet. Und dieses Milieu nicht willens und in der Lage, sich davon abzugrenzen. Wir haben das auch in Deutschland hier, die eine ganze Reihe von sogenannten Finfluencern und Tech-Bros, die auch in Instagram unterwegs sind oder auf TikTok, die aber auch bei einem Event der FDP, da war auch so ein rechter Finfluencer dabei. Also es ist einfach ein Drift von bestimmten Begriffen, von bestimmten postdemokratischen Denken, von Post-Geldsystem-Denken, das so langsam rein diffundiert und normalisiert wird. Und da ist natürlich noch ein Stück weit bis zur Postdemokratie, aber ich halte das für sehr bedenklich.
Die Einschätzung von Hartwig Fenz zu den Ideologien und Strömungen hinter den Tech-Milliardären, die sich jetzt eben doch schon wesentlichen Einfluss auf die Trump-Regierung nehmen. Wir werden das entsprechend weiter beobachten, namentlich eben mit Hartwig Fenz. Vielen Dank.
Danke auch.
Was wäre das Internet eigentlich ohne Wikipedia? Oder haben Sie etwa in den letzten Jahren wirklich nochmal den Brockhaus in die Hand genommen? Wobei natürlich immer mitschwingt, stimmt das dann wirklich? Kann ich diese Info von Wiki so direkt übernehmen? Muss ich mir das nochmal genauer anschauen? Und wie ein neuer Podcast zeigt, diese Frage muss man sich eben auch heute noch unbedingt stellen, denn
Wikipedia ist voller Fehler, ist voller Biases, ist voller Spins, die da drin sind. Und wenn man sich nicht damit beschäftigt, wie Wikipedia funktioniert, sondern den Glauben schenkt, dann entgeht einem viel und man fällt drauf rein.
Das ist schon ziemlich krass, dass ein ehemaliger Geschäftsführer so über sein ehemaliges Produkt spricht.
Nämlich Pavel Richter, der im Podcast Sockenpuppenzoo Angriff auf Wikipedia zu Wort kommt. Die Investigativjournalisten Christoph Schattleitner, den wir eben gehört haben, und Daniel Laufer untersuchen da, warum Wikipedia bevorzugt Ziel von Desinformation ist und wie ein Netzwerk von rechtsextremen Trollen es geschafft hat, sich da auch immer wieder in diese Autorenteams der Wiki einzuschleusen. Genaueres jetzt direkt von Co-Autor Daniel Laufer. Willkommen im Kompressor. Hallo.
Hallo.
Ja, also dieser Titel Sockenpuppenzoo, der erschließt sich ja nicht sofort. Da muss man das schon erklären. Es geht um Fake-Accounts bei der Wikipedia, aber wieso in Form von Sockenpuppen?
Also wenn wir jetzt mal sagen, ich habe zwei Hände und ich stülpe mir meinetwegen Socken, jeweils ein über eine Hand, und vielleicht male ich auf diese Socken jeweils noch zwei Augen drauf, dann kann ich ein Theaterstück mit zwei Figuren sozusagen spielen. Und das sind dann sogenannte Sockenpuppen. Und das, was diese Gruppierung, mit der wir uns hier befasst haben, getan hat, ist, sie haben Sockenpuppen eingesetzt, aber halt nicht nur zwei, sondern insgesamt mehr als 700, wie man nachvollziehen konnte.
Das ist natürlich eine stattliche Zahl, denn Wikipedia-Autoren sind ja nicht wie in sonstigen Social Networks irgendwie einfach nur User, sondern eben wirklich Menschen, die was verändern, Einfluss nehmen. Und in diesem Fall diese Wikipedia-Trolle, die Inhalte in Richtung rechtsextreme Ideologie verdrehen. Vielleicht, dass man eine Idee nochmal bekommt, wenn man die Wiki nicht so wirklich kennt. Wie machen die das?
Das ist eine unglaubliche Zahl von Bearbeitungen gewesen, die wir uns ja angeschaut haben. Mehr als 20.000 aus dem Zeitraum 2005 bis 2010. Also dieser große Fall, der liegt schon eine ganze Weile zurück. Und was die da gemacht haben, ist, dass sie, ich sag mal, Stück für Stück versucht haben, angehäuftes Wissen abzutragen oder eben zu verändern. Die Wikipedia ist sowas wie eine Art kollektives Gedächtnis, würde ich mal sagen. Also so eine Art Wissen, freies Wissen, an dem sich die Community, die Gemeinschaft sozusagen zusammengetan hat, um das dort zu versammeln. Und die versuchen dann eben da in Artikel bestimmte Sachen reinzuschreiben. Manchmal ist das sehr platt und manchmal ist es sehr subtil und fällt dann eben nicht sofort auf, dass es eigentlich Vandalismus ist, dass da eigentlich eine Agenda gibt. Und das bleibt dann vielleicht natürlich auch eher erstmal stehen oder ist nicht so leicht wieder raus zu argumentieren. Und das haben die aus rechtsextremer Position heraus über Jahre getan.
Mhm. Vielleicht, was dabei verändert wird, das wollen wir uns anhand eines Beispiels anhören, damit das wirklich plastisch wird. Es geht da zum Beispiel in diesem Beispiel um den Zweiten Weltkrieg, der, wie man ja weiß, von den Nazis mit einer Lüge begonnen wurde, vom angeblichen polnischen Überfall auf einen deutschen Radiosender in Gleiwitz.
Der Überfall auf Polen war ein lang geplanter Angriffskrieg. Nur ein Account des Sockenpuppenzoos sieht das etwas anders.
Hitler hatte nicht für einen Krieg im Osten rüsten lassen. Aus Gesprächsaufzeichnungen geht hervor, dass Hitler während des Polenfeldzugs noch nicht wusste, was er nach einem Sieg mit Polen anfangen soll. Er ließ im August 1939 den schon angesetzten Angriffsbeginn der Wehrmacht dreimal verschieben. Mit der Begründung, ich brauche noch Zeit zum Verhandeln.
Es ist klar, was diese Sockenpuppe hier sagen will. Hitler habe den Krieg nicht gewollt. Es war jedenfalls nicht lange geplant. Und damit könnte es ja Notwehr gewesen sein.
Also da wird sozusagen die Subtilität auch nochmal klar, dass es, ne, wie du gesagt hast, nicht nur platt gesagt wird, das stimmt gar nicht, sondern da wird eben so mit dem, was jetzt hier mit verzerrter Stimme dargestellt wurde, eben mit Argumenten, dann möglicherweise mit Quellenbezügen etc. argumentiert. Und das muss man ja dann erstmal finden, ne? Und dann eben entsprechend dagegen schreiben. Wie habt ihr denn das gefunden überhaupt und dann eben auch euch der Identität dieser Sockenpuppen-Accounts genähert? Wo seid ihr gelandet dann?
Also angefangen haben wir letztendlich damit, dass wir mit lauter Leuten gesprochen haben, die damals, eben 2005 bis 2010, diesen Angriff, kann man sagen, regelrecht zurückgeschlagen haben. WikipedianerInnen aus dieser Zeit, manche sind heute noch aktiv, andere nicht. Und mit denen haben wir Gespräche geführt, haben die angefragt, haben die teilweise getroffen vor Ort. Manche haben unter Klarnamen mit uns gesprochen, manche wollten unbedingt auch uns gegenüber letztendlich anonym bleiben. Und so haben wir uns erstmal ein Bild ja, sozusagen zusammengesetzt, was damals passiert ist. Und dann gibt es diese Listen mit diesen mehr als 700 Fake-Accounts. Das sind die Accounts, die damals mit Hilfe von technischen Mitteln diesem Sockenpuppenzoo zugeordnet wurden. Und diese Listen sind öffentlich zugänglich. Und dann haben wir ein kleines Computerprogramm geschrieben, das einfach alles, was diese mehr als 700 Accounts jemals getan haben, in der Wikipedia runtergeladen hat. Wir haben das genommen, in so eine Art Tabelle, kann man sagen, gekippt, wie in Excel sozusagen. Und dann konnten wir von oben drauf gucken auf dieses Gesamtwerk des Zoos. Wir konnten sortieren, wir konnten nach Mustern suchen, wir konnten nach Details suchen. Und dann haben wir festgestellt, die haben nicht nur politische Bearbeitung gemacht. Manche, würde ich sagen, waren ja im Quatschbereich, so Popkultur, was auch immer, relativ egal letztendlich. Und dann gab es so einige Bearbeitungen, die waren seltsam spezifisch und trotzdem sehr banal. Also beispielsweise ein bestimmter Fußballspieler wurde bearbeitet oder man konnte irgendwie so vielleicht rauslesen, dass es eine Beziehung geben könnte zu einem bestimmten Fußballclub oder zu einem bestimmten Ort. Und all diese Details haben wir versucht, da sozusagen händisch rauszuscannen und zusammenzutragen und dann so eine Art Phantombild daraus zusammenzupuzzeln, um einen Eindruck zu kriegen, was für Leute sind das.
Also die Identität habt ihr nicht herausfinden können oder vielleicht sogar wollen, oder?
Wir haben mit einer Person letztendlich gesprochen, die in diesem Zeitraum mindestens für einige Zeit mutmaßlich weit rechte Inhalte in der Wikipedia verbreitet hat. Eine Person, die wir zum Teil verdächtigt haben, dass es da irgendeinen Bezug geben könnte. Diese Person hat uns gegenüber aber bestritten, dass sie irgendwas mit diesem Sockenpuppenzoo zu tun hatte.
Also da würde sozusagen noch einige Recherchearbeit warten darauf, dass man sie tut, aber dennoch habt ihr einfach die Mechanismen ja offengelegt und wie das funktioniert hat, ist natürlich total spannend. Andererseits muss man ja sagen, der Wikipedia wird ja von allen Seiten versucht Einfluss zu nehmen. Es sind ja nicht nur rechte Netzwerke. Ich denke mal, Ideologien gibt es ja in verschiedenster politischer Richtung auch. Warum habt ihr euch speziell auf diese rechten oder rechtsextremen Leute konzentriert?
Wir haben uns auf diesen Fall konzentriert, weil er nach allem, was wir so gehört haben, in der deutschsprachigen Wikipedia einfach singulär ist, würde ich mal sagen. Es gibt nichts, was diese Dimension erreicht hätte. Und ich meine, die schiere Zahl, mehr als 20.000 Bearbeitungen, das ist ja Wahnsinn. Der Aufwand, der da betrieben wurde, das heißt, das ist eine Geschichte, wo ich sagen würde, die hätte auch durchaus Erfolg haben können. Damals, als das stattgefunden hat, hatte die deutsche Wikipedia laut Wikimedia-Angaben rund 10.000 NutzerInnen, aktive NutzerInnen, also Leute, die halt selbst regelmäßig auch Inhalte beigesteuert haben, sich beteiligt haben. Heute sind das nur noch 6.000. Und wenn man sich jetzt natürlich diesen Angriff von damals anschaut, dann kann man sehr leicht daraus die Frage ableiten, was wäre eigentlich, wenn sowas heute passieren würde? Wären die heute vielleicht erfolgreich? Und das ist natürlich eine Gefahr, die nach wie vor aus unserer Sicht besteht.
Das heißt, im Moment muss man sagen, dass es nicht so viel Ressourcen mehr gibt, um solche Vorgänge aufzudecken, richtig?
Also allein zahlenmäßig sind das deutlich weniger Leute, die die Wikipedia regelmäßig selbst aktiv nutzen, als damals laut dem, was man bei Wikimedia rauslesen konnte. Das ist so, es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, was das dann tatsächlich bedeuten würde, wenn es jetzt wieder so einen Angriff gäbe. Man weiß es halt nicht. Und gleichzeitig ist es so, es braucht eben Leute, die, ich sag mal, diese braune Soße wieder wegputzen, die dann da in die hintersten Ecken zu sickern droht. Und das ist unfassbar viel Arbeit. Und je weniger da mithelfen beim Putzen, desto schmutziger.
Klar.
Ist letztendlich natürlich.
Aber ihr wollt natürlich schon am Wikipedia-Prinzip festhalten. Wikipedia ist weiterhin wichtig für uns alle natürlich. Aber man muss dieses Bewusstsein eben haben, ne? Dass da durchaus Einfluss ausgeübt wird. Wie gesagt, aus verschiedensten Richtungen, aber man muss eben kritisch bleiben.
Genau, es gibt halt immer wieder Beispiele, wo vielleicht eine Firma oder jemand aus der Politik versucht hat, einen Artikel ein bisschen aufzuhübschen, mal mehr, mal weniger transparent, mal subtiler, mal ein bisschen platter sozusagen. Also das ist kein Geheimnis in dem Sinne. Und das ist natürlich auch ein Nebeneffekt des Grundkonzepts der Wikipedia, an dem wir ja nicht rütteln wollten. Wenn man so irgendwas als Fazit hinten mitnehmen wollte, ist es einfach, dass es wahnsinnig wichtig wäre, dass Menschen, die die Wikipedia aktiv nutzen, sie nach Möglichkeit auch selbst damit bereichern, dass sie eben dazu beitragen, Sachen, die falsch sind, die unbelegt sind, die da ohne Beleg drinstehen, vielleicht dann auch zu ändern. Und natürlich ist die Wikipedia auch nur so gut wie die Gesellschaft, die sie sozusagen formt. Das ist klar. Also das ist keine gleichmäßige Verteilung durch alle Bevölkerungsgruppen und so weiter durch. Und es wäre wünschenswert, dass das vielleicht künftig besser wird, und dann muss die Community auch dran arbeiten. Aber das ist halt das Ideal, das man anstreben sollte.
Also lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen. Der SWR-Kulturpodcast Sockenpuppenzoo, Angriff auf Wikipedia, alle 6 Folgen zu hören in der ARD-Audiothek. Und das war Co-Autor Daniel Laufer. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bitteschön, lieber Kollege.
Zur heutigen zweiten Amtseinführung von Donald Trump als 47. US-Präsident treten anders als zu seiner ersten viele Künstler auf, die vor allem in den USA einen Namen haben, abgesehen von den Village People und ihrem Welthit YMCA, den Trump zu seinem Wahlkampfsong machte. Auf der heutigen Gästeliste stehen vor allem US-Stars aus der Country-Szene wie Jason Aldean oder die Gruppe Rascal Flatts. Außerdem Kid Rock, ein langjähriger Trump-Unterstützer, Billy Ray Cyrus und Lee Greenwood. Carrie Underwood wird die inoffizielle Nationalhymne America the Beautiful und Trumps Lieblingstenor Christopher McHugh die offizielle Hymne singen. Eine Liste, die laut Deutschlandradio-Musikredakteur Dirk Schneider typisch für republikanische Amtseinführungen in Washington ist.
Es sind ja fast nur Leute, die in den USA große Namen sind. Also aus so einer internationalen Perspektive würde ich sagen, wirkt das schon direkt provinziell eigentlich. Aber es hat eine gewisse Tradition. Die Demokraten haben meistens einfach die bessere Musik. Und je weiter es nach rechts geht, selbst bei Nixon hat damals noch James Brown gesungen. Also je weiter es politisch nach rechts geht, ich glaube, man kann das historisch so nachvollziehen, desto schlechter wird die Musik.
Kurz nach ihrem Amtsantritt als Direktorin des Moskauer Puschkin-Museums hatte Jelisaweta Lichatschowa den sowjetischen Diktator Stalin als russische Mickey Maus bezeichnet. Später kritisierte sie die Übergabe wertvoller Ikonen aus den Museen an die orthodoxe Kirche. Und zuletzt sagte sie zur Schließung des Moskauer Gulag-Museums Ende vorigen Jahres, das sei eine Dummheit, die an ein Verbrechen grenze. Damit war Lichatschowas Ende als Chefin des Staatsmuseums besiegelt. Noch während sie im Urlaub war, entließ sie der Kreml und bestimmte umgehend eine Nachfolgerin. Die Dokumentarfilmerin Olga Galaktyanova hatte zuletzt große Ausstellungen mit staatstragender sowjetischer Kunst in Moskau und Petersburg organisiert und koordiniert die Museumskooperation mit Belarus. Die Leipziger Buchmesse bekommt Ende März königlichen Besuch aus dem Norden. Der diesjährige Gastlandauftritt Norwegens wird von Kronprinzessin Mette Marit eröffnet, die von Kulturministerin Lubna Jaffery begleitet wird. Unter dem Motto Traum im Frühling stellen sich mehr als 40 norwegische Autorinnen und Autoren sowie Illustratorinnen und Illustratoren in Leipzig vor, teilte die Buchmesse auf ihrer Präsentation in Berlin mit. Neben der zeitgenössischen Literatur liege der Fokus auf Sachbüchern, Literatur für Kinder und junge Erwachsene, norwegischen Kriminalromanen sowie der Literatur des indigenen Volkes der Sami. Die Leipziger Buchmesse findet vom 27. bis 30. März statt.
Michael Mellinger. Als vor 3 Jahren die Serie Severance herauskam, waren Zuschauer wie auch Kritik begeistert. Die mehrfach preisgekrönte Erzählung über unsere mögliche zukünftige Arbeitswelt überzeugte dadurch eine tolle schauspielerische Leistung und auch eine besondere Ästhetik.
Why won't they tell us what we're doing here? Irving?
Let's burn this place to the ground.
My name is Helly R. I'm an Innie. And everything they told you about Severance is a lie.
Also Innies und Outies, man hört, das Drama war auch ausreichend dabei. Die erste Staffel endete damals mit einem ganz gemeinen Cliffhanger und jetzt steht die zweite in den Startlöchern. Und Kompressor Film und TV-Kritikerin Lara Kalbert hat sie für uns gesehen und wir wollen natürlich auch wissen, ob sich das lange Warten gelohnt hat. Hallo Lara.
Hallo.
Also Severance, das heißt auf Deutsch Bruch oder Trennung. Worum geht's nochmal generell in dieser Serie?
Ja, das ist ja so ein kleines Wortspiel, weil es ja auch die Abfindung ist, wenn man von einem Unternehmen entlassen wird. Und natürlich aber auch die Trennung in der Persönlichkeit. Denn es handelt von dem Angestellten Mark, der in einer Firma namens Lumen Industries arbeitet. Und die haben ein ganz spezielles Konzept für Work-Life-Balance. Denn die haben einen chirurgischen Eingriff sich überlegt, wo man das Bewusstsein, das Menschliche, trennt zwischen, wenn man auf der Arbeit ist oder wenn man nicht auf der Arbeit ist. Und die jeweiligen Bewusstseinsebenen wissen auch nicht, wie die andere, was die andere erlebt hat, keine Erinnerungen daran, können sich an den Arbeitsalltag und was sie dort arbeiten nicht erinnern, aber auch nicht, welche Familie sie draußen haben. Die Innies, also die, die auf der Arbeit sind, die werden aber zunehmend unzufriedener, dass sie nur für die Arbeit da sind und wissen nicht, woran sie eigentlich überhaupt arbeiten, also diese ultimative Trennung von Produkt und Arbeitenden, und entwickeln ganz eigene Identitäten und schaffen, das haben wir gerade eben kurz gehört, am Ende der ersten Staffel für ganz kurze Zeit ihr Bewusstsein nach draußen zu transferieren, um die Missstände offenzulegen.
Wo es dann am Ende zu diesem besagten Cliffhanger kommt, also was macht jetzt die zweite Staffel damit?
Ja, das ist ein bisschen fies, weil die nimmt die Anspannung direkt raus, weil sie nicht auf den Cliffhanger direkt angeht, sondern erstmal in die Zukunft kurz springt, so fünf Wochen, nachdem das passiert ist, und ordnet das erst 2-3 Folgen später ein. Das heißt, man ist erstmal so vor den Kopf gestoßen und erklärt, man kriegt erst rückwärts erklärt, was passiert ist. Aber die Staffel nimmt sich vor allem Zeit, mehr Hintergründe zu den Figuren, also jeweils zu den Innies und Outies nochmal darzulegen, vor allem die, die in der ersten Staffel ein bisschen zu kurz gekommen sind.
The Macro Debt Uprising yielded bounteous reforms. These include tasty new snacks like fruit leather, cut beans, Christmas mints, and salsa. Not sold yet, the incentives were also reformed. And now range from hall passes.
Und was wir jetzt gerade gehört haben, das sind die, ja, die Goodies, die das Unternehmen jetzt irgendwie raushaut, um diese Krise zu meistern. Das wird dann als Erklärung von der Firma Lumen gebracht. So, okay, wir haben euch gehört, wir haben die Missstände gehört, und was wir jetzt machen, sind keine echten Veränderungen, sondern wir geben euch neue Snacks oder ein bisschen mehr Freizeit, keine Kameras mehr und so weiter, ein bisschen mehr Privatsphäre und so Teambuilding-Maßnahmen, die dann total absurd werden. Und was die Staffel auch macht, sie erweitert den Cast um eine sehr gruselig gute Schülerpraktikantin.
Hört sich auf jeden Fall auch nach Kapitalismus-Verarschung an. Also erfährt man dann schon auch mehr über die Hintergründe? Führt das irgendwo hin? Ist es zielgerichtet? Oder müssen wir im Grunde genommen auf die nächste Staffel dann noch warten?
Ja, also man kriegt halt über die zwischenmenschlichen Momente mit, schon so vermittelt. Man kann die Menschlichkeit nicht rausoperieren. Selbst wenn man das Bewusstsein trennt, bleibt es. Und die Leute haben Bedürfnisse. Und diese Angestellten-Dystopie voller gespaltener Persönlichkeiten, voller Doppelleben, die sich immer weiter auseinanderentwickeln, ist schon eine deutliche Kritik auch. Das Absurde wird dabei so ein bisschen zum Unheimlich immer, und der Konzern-Background wird auch ein bisschen mehr erklärt. Das hat mehr Sektencharakter eigentlich, als wirklich so ein großes Unternehmen hat. Aber die Anspannung zwischen den drinnen und draußen Leuten wächst auch weiterhin, und da gibt es auch so ein paar Sachen, wo sich die Drinnies nicht mehr so mit den Draußies solidarisieren.
You know, we're the same ish person.
Like, we're not the same, actually. Us and the Audis, we're not. And speaking for myself, I don't think we owe them shit.
Okay, dann verraten wir mal noch nicht mehr, aber man kann schon sagen, also ist diese zweite Staffel entsprechend entertaining wie die erste, also hat sich das Warten gelohnt?
Naja, also sie behält auf jeden Fall diese Sogwirkung, die so eine Mystery-Serie braucht, und es gibt noch mehr absurdere Momente, teilweise sogar groteske Momente, aber meiner Meinung nach macht sie so ein bisschen zu viel und zu wenig gleichzeitig. Also sie geht mehr in die Breite und Tiefe bei den Figuren, aber lässt dafür halt, obwohl sie ja 60 Minuten pro Folge hat, ein bisschen den Plot außer Acht, und es geht irgendwie, es wirkt ein bisschen ziellos manchmal, und man fragt sich dann am Ende der Staffel schon, ja, aber irgendwie passierte doch jetzt gerade gar nichts nach 10 Folgen, und die Gesellschaftskritik fällt dann im hinteren Teil der Staffel dadurch auch ein bisschen flacher aus, als ich es mir erhofft hatte. Dritte Staffel, hoffentlich ein bisschen mehr davon.
Genau, das wäre sozusagen die Anschlussfrage gewesen. Braucht man die zweite, um die dritte zu verstehen? Vielleicht nicht unbedingt, aber es macht natürlich Sinn, sie zu gucken, zumindest wenn man diesen ja doch interessanten Stoff verfolgen will. Wir tun das natürlich weiter. Jetzt erstmal die zweite Staffel Severance, Apple TV Plus, mit gewissen Abstrichen immer noch sehenswert. Lara Kalbert hat das für uns herausgearbeitet. Vielen Dank.
Sehr gern.
Fangesänge im Stadion, das ist ja manchmal Gänsehaut pur oder auch mal totaler Quatsch. Auf jeden Fall ist die Musik wichtig für die Fans, aber auch für die Fußballspieler auf dem Platz. Und auch das Theater und die Oper haben längst die Faszination der Fangesänge entdeckt und auf die Bühne geholt. Und nun erobern die Fangesänge das Museum Abteiberg in Mönchengladbach. Der Musiker und Künstler Ari Benjamin Meyers hat die Installation Hymnus geschaffen, zusammen mit Fans von Borussia Mönchengladbach. Und Stefan Keim war für uns dort.
Der Hauptbahnhof in Mönchengladbach ist eine ziemlich trostlose Gegend. Überall Dreck, Krach und Baustellen. Susanne Titz, die Direktorin des Museums Abteiberg, wollte sich zuerst an diesem Bahnhof treffen. Es geht um die Verbindung von Kunst und Stadt.
Hier hat die erste große Beuys-Ausstellung stattgefunden, 1967. Und hier hat Johannes Kladders damals in einem Provisorium von Museum Ausstellungen gemacht, die das Prinzip des Ausstellens völlig verändert haben.
Kunst im öffentlichen Raum, sichtbar sein außerhalb der eigenen Blase, das ist ihr wichtig. Und so haben Susanne Titz und ihr Co-Kurator Gianmarco Hölk auch das dreiteilige Projekt Kunsthalle for Music mit dem Musiker und Künstler Ari Benjamin Meyers konzipiert. Der erste Teil war ein Performanceabend im Skulpturengarten, der zweite eine Ausstellung mit Live-Musik. Nun geht es um die Fangesänge im Fußballstadion.
Es ist ja völlig durchchoreografiert, in der Tat. Es ist nicht zufällig oder nicht irgendwo spontan, was da gemacht wird, sondern es ist eine Inszenierung, die im Fußballspiel stattfindet, immer wieder unterschiedlich sein kann.
Ari Benjamin Meyers hat Fußballfans gebeten, ihre Lieder zu singen, und zwar an Orten, mit denen sie sich identifizieren. Wir gehen raus aus dem Bahnhof. Direkt gegenüber liegt ein riesiges, heruntergekommenes Gebäude. Die braune Farbe blättert ab, die Fensterscheiben sind beschmiert. Die Lokalzeitung nennt es eine Schrottimmobilie. Aber für die Fans gehört es zu den vertrauten Orten ihrer Stadt.
Es müssen auch Orte sein, wo man das Problem oder eine schwelende Unklarheit darüber, was diese Stadt ist, spürt. Und damit sind wir bei Horst Westland. Das ist so etwas, was seit langem leer steht und immer auf eine Zukunft hofft.
Die Reise geht an einer Konzerthalle vorbei zum ehemaligen Stadion auf dem Bökelberg. Heute ist es ein Neubaugebiet. Ein kleiner Teil mit Treppen ist erhalten geblieben. Auch hier haben sich Fans getroffen, um mit Ari Benjamin Meyers Gesänge aufzunehmen. Die älteren Herren tragen Jacken voller Wimpel, sogenannte Kutten. Sie haben noch die große Zeit von Borussia Mönchengladbach in den 70er Jahren erlebt. Nun sind sie Teil einer Kunstinstallation. Wir fahren zum Museum Abteiberg. Die Ausstellung Hymnus besteht aus zwei Räumen. Eine 10-minütige Filmdokumentation erzählt, wie die Aufnahmen zustande gekommen sind. Nebenan kann man den Fangesängen über Kopfhörer lauschen und schaut dabei auf Gedichte, in deren Mitte immer vom gnädigen 1:1 die Rede ist, der Möglichkeit im Fußball sich friedlich unentschieden zu trennen. Ob die Fans etwas damit anfangen können, wenn sie ins Museum kommen sollten? Auf jeden Fall ist die Installation kein soziales Projekt, sagt Ari Benjamin Meyers.
Das ist ein Kunstprojekt, das ist ein Kunstwerk, aus zwei Gründen. Erster Grund, ich bin Künstler, ich bin nicht Sozialpädagoge, ich kann das nicht, ich bin das nicht. Zweitens aber, was ich so über die Jahre so gelernt habe, ist, dass eigentlich ist dieses Kunst, wenn man es von Anfang an deklariert und man sagt, wir machen ein Kunstwerk zusammen, dann ist so ein Rahmen, so ein Frame und innerhalb dieser Rahmen ist man frei.
Meyers hat auch selbst eine Hymne komponiert, einen atonalen Fangesang. Elftonmusik nennt er seine Technik, weil es zwar, wie wir nicht erst seit Arnold Schönberg wissen, 12 Töne gibt, aber beim Fußball immer 11 Männer oder Frauen auf dem Feld stehen. Die neue Hymne tönt in Dauerschleife aus Lautsprechern in der Installation. Die Frauen, die hier sauber singen, klingen fast wie ein Kirchenchor. Aber hat die atonale Hymne auch Gnade bei den Hardcore-Fans gefunden?
Besser als ich dachte. Ich wusste schon, das könnte leicht provokativ sein. Wir haben es zusammen geprobt, das war mir sehr wichtig.
Außerdem hat das Museum Meyers Hymne auf einen Schal gedruckt und die Schals im Stadion verteilt. Borussia Mönchengladbach hat mitgemacht. Aggression und Gewaltbereitschaft, die unangenehmen Seiten mancher Fußballfans bleiben ausgespart, Das ist Ari Benjamin Meyers bewusst.
Aber ich dachte, wenn man eine ganze Familie sieht oder wenn man alt und jung diese Zusammenproben zusammenkommen, ich dachte, das ist wichtig, vielleicht gerade das zu zeigen.
Meyers und das Museum Abt Heiberg wollen Gemeinschaft stiften. Nach dem Ende der Ausstellung sollen die Gesänge über QR-Codes weiter präsent bleiben, und zwar an den Orten, an denen sie aufgenommen wurden, vom alten Bökelberg bis zur Schrottimmobilie, als Momente der Identifikation in einer Stadt mit vielen Problemen.
Hymnus im Museum Abt Heiberg in Mönchengladbach. Stefan Keim war dort. Bis zum 23. Februar ist das Ganze zu hören und zu sehen.